Wehrhafte Demokratie. Das sagen PolitikerInnen gerne, wenn sie über unseren Rechtsstaat und das Grundgesetz sprechen. Wehrhafte Demokratie. In den letzten beiden Folgen haben wir schon gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, das mit der wehrhaften Demokratie. Denn Bedrohungen für den Rechtsstaat, die gibt's genug. Aber wie kann man sich jetzt ganz konkret dagegen wehren? Welche Schutzmechanismen hat uns die Verfassung eigentlich an die Hand gegeben, um sie zu schützen? Darum geht es heute in der dritten Folge des Podcasts In guter Verfassung, das Grundgesetz für morgen. Eine Kooperation von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
Guter Verfassung, das Grundgesetz für morgen. Eine Live-Podcast-Reihe von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht.
Kleiner Zeitsprung, 75 Jahre in die Vergangenheit, zur Geburtsstunde der Verfassung, als sie von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes geschrieben wurde.
Und war eben die Verfassung der Neuanfang, zu sagen, wir definieren uns jetzt auf eine neue Art, freiheitlich, demokratisch, inklusiv. Und versuchen auch eben gerade eine Abkehr von diesem vernichtungsorientierten Volksgedanken zu finden.
Nora Markart ist Verfassungsrechtlerin an der Uni Münster. Ihr kennt sie schon aus der ersten Folge.
Insofern war die Verfassung eben auch etwas, was über gemeinsame Werte und eben Grundrechte und Staatsprinzipien und so weiter etwas gab, wo man sagen kann, naja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.
1948, also 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, trifft sich der Parlamentarische Rat, also die verfassungsgebende Versammlung. Die besteht aus 61 Männern und 4 Frauen. Gemeinsam sollen sie eine neue Verfassung für die Bundesrepublik erarbeiten.
Ich denke, dass
die Wahl des Präsidenten ist vollzogen. Dr. Konrad Adenauer hat den Präsidententisch eingenommen.
Ich danke Ihnen zunächst auch namens der beiden Stellvertreter von mir für das Vertrauen, das Sie durch Ihre Wahl uns bekundet haben. Seien Sie überzeugt, dass wir unser Amt völlig unparteiisch und objektiv wahrnehmen werden.
Hier spricht Konrad Adenauer, da noch in seiner Rolle als Präsident des Parlamentarischen Rates. Später wird er der erste Bundeskanzler der BRD.
Es wird die vornehmste Pflicht meines Erachtens des Rates, aber auch des Präsidenten und seiner Stellvertreter sein, diese völlige Freiheit und Unabhängigkeit des Parlamentarischen Rates ständig zu wahren und sicherzustellen.
8 Monate lang streiten die Mitglieder des Parlamentarischen Rates über den Text des Grundgesetzes. Sie debattieren über den Inhalt und streiten über Formulierungen. In einem Punkt aber sind sie sich einig. So etwas wie die Nazi-Diktatur soll sich nicht wiederholen können. Die Erinnerungen an die letzten Jahre sind noch frisch. In der Präambel der Verfassung heißt es deswegen: Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ferdinand Kirchhoff, früher Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, sagt über den Gedanken hinter dem Grundgesetz im Interview mit dem SWR:
Es war nicht nur eine Reaktion auf die Fehler, die man in der Weimarer Zeit gemacht hat, sondern auch eine bewusste Abkehr von den Taten des Naziregimes, wo man es genau umgekehrt verstanden hat. Da sagte man, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das Menschenwürdeprinzip, 180-Grad-Drehung sozusagen, dagegen, der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Und aus diesem Menschenwürdeprinzip kommen auch die ganzen Grundrechte. Der Staat muss die Grundrechte beachten, weil der Staat für den Menschen da ist.
Der Parlamentarische Rat nimmt mit seiner Arbeit ausdrücklich Bezug auf die Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik. Um zu verhindern, dass das demokratische System noch einmal von VerfassungsgegnerInnen demontiert wird, werden im Grundgesetz gewisse Vorkehrungen getroffen.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Verfassung.
Das sagt Hubertus Gersdorf. Er ist Professor für Staats-, Verwaltungs- und Medienrecht an der Universität Leipzig.
Und es hat von vornherein mit Blick auf die Erfahrung der Weimarer Zeit Instrumente den politischen Organen an die Hand gegeben, um unsere Verfassung schützen zu können.
Diese Instrumente einer wehrhaften Demokratie, die im Grundgesetz selbst verankert sind, wollen wir uns in dieser Folge genauer anschauen. Sie bilden einen Schutzwall gegen alle Feinde der Verfassung. Staatsanwaltschaften, die Polizei, der Verfassungsschutz, die Gerichte, die sollen unsere Demokratie schützen. Aber nicht nur die, auch die Verfassung selbst legt vor. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Der wahrscheinlich am häufigsten zitierte Schutzmechanismus ist die Ewigkeitsklausel, also Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Diese Klausel bestimmt, dass die Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes im Kern unveränderbar sind.
Die Ewigkeitsgarantie sichert zum einen die Menschenwürde. Das ist das oberste Konstitutionsprinzip unserer Verfassung. Die Menschenwürde steht nicht zur Disposition des Gesetzgebers und auch nicht des die Verfassung ändernden Gesetzgebers. Das Gleiche gilt für die bundesstaatliche Struktur, also für unseren Bundesstaat, die Aufteilung zwischen Bund und den Ländern. Auch diese Zweiteilung, auch diese bundesstaatliche Struktur steht nicht zur Disposition des verfassungsändernden Gesetzgebers. Das ist ein wichtiges Instrument der Demokratiesicherung, denn eine Diktatur ist nahezu selbstverständlich auf eine einheitsstaatliche Struktur angewiesen. Eine föderale Struktur sichert Demokratie, nicht nur Pluralität, sondern auch Demokratie und ist deswegen mit Bedacht in unserer Verfassung in die Ewigkeitsgarantie aufgenommen worden. Und darüber hinaus stehen auch alle Staatsfundamentalprinzipien, weiteren Staatsfundamentalprinzipien nicht zur Disposition des Gesetzgebers. Das bedeutet das Demokratieprinzip, das heißt in erster Linie, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, dass Staatshandeln rückführbar sein muss auf den Willen des Volkes. Es bedeutet aber auch die prinzipiell gleiche Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an der demokratischen Willens- und Meinungsbildung. Zur Ewigkeitsgarantie gehört aber nicht nur das Demokratieprinzip, sondern auch das Rechtsstaatsprinzip, das heißt die Gesetzesbindung der Verwaltung, selbstverständlich auch der Regierung und, was man nicht vernachlässigen darf, das Gewaltenteilungsprinzip, das wahrlich nicht in allen Staaten gewährleistet ist. Darüber hinaus eben, wie gesagt, die bundesstaatliche Struktur. Und durch diese Ewigkeitsgarantie ist im Kern unsere Verfassung vor Änderungen schon wirksam geschützt. Eine Autokratie beziehungsweise gar Diktatur ist unvereinbar mit der Ewigkeitsgarantie und stößt deswegen auf den Widerstand unserer Verfassung.
So weit, so gut. Aber Moment, was in dem Artikel nämlich nicht steht, ist, dass man Artikel 79 Absatz 3 nicht einfach ändern kann. Also muss ich nicht einfach den Artikel einmal streichen und schon ist Fair Game bei den Grundrechten? Was macht man, wenn es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag gibt, die sagt, wir schaffen jetzt Artikel 79 Absatz 3 einfach ab? Oder auch, wir ändern auch einfach trotzdem Artikel 20 des Grundgesetzes und damit sozusagen den Rechtsstaat, die Demokratie, den Föderalismus und so weiter. Was da alles an Staatsprinzipien drinsteht, Sozialstaatlichkeit. Und dann, Verfassungsrechtlerin Nora Markert sagt dazu,
dann geht man zum Bundesverfassungsgericht und sagt, das ist eine verfassungswidrige Verfassungsänderung. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht das. Und was ist, wenn die sich dann nicht dran halten? Also ich glaube, wenn das so weit kommt, dann sind wir auch vielleicht in einer Situation, wo diese traditionellen Mechanismen auch einfach gar nicht mehr greifen, sondern wo es wirklich darum geht, es ist ein massiver Angriff auf die Verfassung. Dann sozusagen das Bundesverfassungsgericht das sagt, das ist aber verfassungswidrig, das wird die Leute dann nicht überraschen. Und das ist denen dann auch egal, weil sonst hätten sie diese Änderung nicht gebracht. Und deswegen, glaube ich, da verlassen wir dann längst das Gebiet, wo Parteien noch den Anschein versuchen zu erwecken, sie würden rechtmäßig und verfassungsmäßig handeln.
Wenn also jemand kommt und sich einfach über die Verfassung hinwegsetzt, dann brennt die Hütte schon. Gehen wir aber mal davon aus, die Ewigkeitsklausel funktioniert. Dann sichert sie ja neben der Menschenwürde und der Demokratie auch den Föderalismus. Also die Tatsache, dass Deutschland als Bundesstaat in Länder gegliedert wird, die an der Gesetzgebung mitwirken. Tatsächlich ist der Föderalismus im Grundgesetz gleich an zwei Stellen festgelegt. Eben in Artikel 20, der ja durch die Ewigkeitsgarantie unabänderlich ist, und auch in Artikel 28. Jetzt gibt es aber ja auch jede Menge funktionierende Rechtsstaaten, die zentralistisch organisiert sind, wie zum Beispiel direkt nebenan in Frankreich. Dass Deutschland die föderale Ordnung in die Verfassung mit aufgenommen hat und sie Gegenstand der Ewigkeitsgarantie ist, das hat historische Gründe, erklärt Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf.
Erstens hatten wir in Deutschland immer die Länder und vor allem die Abschaffung der Länder im Nationalsozialismus beziehungsweise auch in der Deutschen Demokratischen Republik sind Erfahrung für uns gewesen, dass die föderale Ordnung nicht nur für Pluralität sorgt, sondern eben auch die Demokratie sichert. Und deswegen bekennen wir uns zur föderalen Ordnung. Und auch deswegen haben wir die föderale Ordnung zur Ewigkeitsgarantie hinzugezählt.
Dass Deutschland in Bundesländer untergliedert ist, das ermöglicht dann auch einen anderen Mechanismus. Den sogenannten Bundeszwang, festgehalten in Artikel 37 des Grundgesetzes. Der Bundeszwang soll helfen, die Einhaltung des Grundgesetzes zu sichern, wenn ein Bundesland verfassungsfeindlich agiert. Dann nimmt der Bund die Zügel in die Hand und setzt bestehendes Recht durch. Theoretisch zumindest.
Ich bin erst einmal sehr glücklich, dass von der Möglichkeit des Bundeszwangs im Prinzip noch nicht Gebrauch gemacht werden musste.
Bisher wurden Konflikte zwischen Bund und Ländern eher über Verfassungsklagen ausgetragen. Wenn der Bund aber von seinem Recht auf Zwang Gebrauch machen möchte, braucht die Bundesregierung die Zustimmung des Bundesrates, also aller Länder.
Beispielsweise, wenn auf kommunaler, auf Länderebene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht befolgt werden. Solche unglücklichen Fälle hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon mal gegeben, dass Kommunen sich geweigert haben oder letztendlich wenigstens die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht umzusetzen. Das ist ein misslicher Zustand, misslich deswegen, weil die Autorität des höchsten deutschen Gerichtes wirken muss und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts selbstverständlich umgesetzt werden müssen. Und wenn dies auf Länderebene und auch auf kommunaler Ebene nicht erfolgt, bestünde theoretisch die Möglichkeit, von den Mitteln des Bundeszwanges nach Artikel 37 des Grundgesetzes Gebrauch zu machen.
Ein anderer Schutzmechanismus ist die sogenannte Rechtsweggarantie. Die steht in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, ist also ein Verfahrensgrundrecht, das andere Grundrechte schützt. Die Regelung erlaubt es jedem, der sich durch den Staat in seinen Grundrechten eingeschränkt sieht, zu klagen, zur Not bis zum Bundesverfassungsgericht. Damit ist sichergestellt, BürgerInnen können staatliche Maßnahmen, die in ihre Rechte eingreifen, umfassend gerichtlich überprüfen lassen. Die Verfassung sichert außerdem die Effektivität des Rechtsschutzes. Will heißen, als Bürgerin habe ich einen Anspruch darauf, dass in angemessener Zeit und, soweit ich in eigenen Rechten verletzt sein könnte, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollständig über die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Maßnahmen entschieden wird. Ich kann also nicht nur klagen, ich habe auch das Recht auf eine zeitnahe Entscheidung. Aber nicht nur die BürgerInnen können sich wehren, auch an die politische Ebene wurde gedacht. Stichwort konstruktives Misstrauensvotum. Damit lässt sich ein Kanzler oder eine Kanzlerin abwählen, festgehalten ist das in Artikel 67 des Grundgesetzes. Das Zauberwort ist hier aber konstruktiv. Denn der Bundestag kann zwar dem Bundeskanzler und der Bundeskanzlerin das Misstrauen aussprechen und ihn oder sie abrufen. Allerdings unter einer Bedingung. Die ParlamentarierInnen müssen sich dann auch auf einen neuen Regierungschef bzw. eine neue Regierungschefin einigen. Ersatzlos absetzen und dann mal schauen, was passiert, geht also nicht. Diese Bedingung ist ein Learning aus der Weimarer Republik. Denn die Weimarer Reichsverfassung kannte lediglich das destruktive Misstrauensvotum. Damals konnte das Parlament den Regierungschef abwählen, ohne jemanden Neues zu bestimmen. Eine solche Leerstelle kann aber zu einer instabilen politischen Situation werden, die ausgenutzt werden kann und damals auch ausgenutzt wurde. In nur 14 Jahren Weimarer Republik gab es 21 Regierungen. Vor allem die KPD und die NSDAP haben das Instrument des Misstrauensvotums genutzt. Viel dagegen tun konnten die anderen Parteien nicht. Wenn sich Parteien heute so verhalten, verfassungsfeindlich sind oder gegen den Rechtsstaat vorgehen, dann kann man sie theoretisch verbieten. Auch das gibt das Grundgesetz vor, Artikel 21. Verfassungsrechtlerin Nora Markert sagt dazu:
Das ist natürlich schon ein ziemlich scharfes Schwert, das so ein Verfassungsstaat zieht, zu sagen, eigentlich setzen wir auf die Demokratie und auf die Meinungsfreiheit und auf den Austausch und da sollen eben auch viele Positionen haben ihre Berechtigung und die Leute gehen wählen und die wählen halt die Regierung, die sie haben wollen. Und wir ziehen aber dann die Grenze, wenn wir eine Partei haben, die es wirklich darauf anlegt, hinter sich die Leiter hochzuziehen, also die quasi den Staat dann umbauen will und wirklich die Verfassung auch so, wie sie jetzt mit ihren Grundwerten noch funktioniert, das abzuschaffen, diese ganzen Garantien loszuwerden, wenn sie an der Macht sind. Und das ist dann der Punkt sozusagen, wo es auch schon wir in Richtung Kipppunkt kommen, wenn die das einmal geschafft haben, ist es gar nicht mehr so leicht, da noch ranzukommen. Und deswegen ist beispielsweise das Parteiverbot etwas, über das wir deswegen ja jetzt auch so intensiv diskutieren, zu sagen, ist das nicht jetzt der Punkt, wo man noch einhaken muss, wo es wirklich langsam gefährlich wird. Das Parteiverbot ist ein sehr aufwendiges, sehr langes Verfahren. Das ist jetzt nicht was morgen, was man einfach heute macht und morgen hat man Ruhe, sondern wo man eben auch sehr, sehr viel aus guten Gründen auch sehr viel beweisen muss.
In der Geschichte der BRD hat das Bundesverfassungsgericht bisher nur in zwei Fällen ein Parteienverbot ausgesprochen. 1952 gegenüber der SRP, einer Nachfolgeorganisation der NSDAP, und ein paar Jahre später, 1956, gegen die KPD, also die Kommunistische Partei Deutschlands. In den 2000ern hat es dann nochmal zwei Verbotsverfahren gegen die NPD gegeben. Beide scheitern, das letzte daran, dass die NPD quasi so machtlos ist, dass von ihr sowieso keine Gefahr mehr ausgeht. Ein Grund dafür ist sicherlich der Aufstieg der AfD. Mittlerweile wird auch da über ein Verbotsverfahren diskutiert. Ausgang noch offen. Dann gibt es mit Artikel 18 des Grundgesetzes die Möglichkeit, Verfassungsfeinden auf Zeit Grundrechte zu entziehen. Zuletzt hatte das Kampagnennetzwerk Camp Act mit einer Petition gefordert, dass Björn Höcke, also dem Chef der Thüringer AfD, mit Hilfe von Artikel 18 das aktive und passive Wahlrecht entzogen wird, um zu verhindern, dass er bei den Landtagswahlen im Herbst gewählt werden kann. Die Hürden dafür sind jedoch ziemlich hoch, erklärt Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf.
Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon einige Verfahren im Sinne des Artikel 18, also der Grundrechtsverwirkung, aber kein Verfahren hat Erfolg gehabt vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Anforderung für eine Grundrechtsverwirkung sind die gleichen wie für ein Parteienverbot nach Artikel 21 des Grundgesetzes. Das heißt, diejenige Person, der Grundrechte aberkannt werden soll, muss sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden. Das bedeutet, die Demokratie bekämpfen oder den Rechtsstaat außer Kraft setzen wollen. Und darüber hinaus muss diese Person auch dazu in der Lage sein, das im Einzelnen umzusetzen. Das sind sehr, sehr hohe Hürden, ebenso hohe Hürden wie für ein Parteienverbot. Und deswegen muss man sich immer im Einzelnen fragen, ob die in Bezug auf die jeweilige Person, aber auch Partei, die Voraussetzung vorliegen, die die Verfassung verlangt und aufstellt für eine Grundrechtsverwirkung bzw. für ein Parteienverbot.
Diese hohen Hürden hält Hubertus Gersdorf für sinnvoll.
Das ist ein beachtliches Schutzinstrument, wenn bestimmte Politiker, Sie haben jetzt den Herrn Höcke genannt, man könnte auch andere Politiker nennen, wenn man ihnen die Berechtigung entzieht, an den Wahlen auf Länder- oder auf Bundesebene mitwirken zu dürfen, also gewählt werden zu dürfen. Das ist eine erhebliche Beschneidung demokratischer Teilhabe. Und weil dieser Eingriff eben so weit geht, gibt es auch mit gutem Grund sehr hohe Hürden für eine Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 unseres Grundgesetzes.
Der deutsche Staat ist also sehr vorsichtig damit, selbst Verfassungsfeinden ihre Rechte zu entziehen, obwohl sie ja vermeintlich gegen genau diese Rechte vorgehen wollen. Das Grundgesetz hat also einige eingebaute Mechanismen, um sich selbst zu schützen. Aber es bekommt auch Hilfe vom Verfassungsschutz und dem Bundesverfassungsgericht. Letzteres nimmt eine besonders zentrale Rolle ein.
Insgesamt ist die Unabhängigkeit der Gerichte, das bedeutet die Wahrung des Gewaltenteilungsprinzips, ein integraler Bestandteil unseres Rechtsstaates. Wir sehen es an sehr vielen Ländern außerhalb von Europa, aber leider jetzt auch innerhalb von Europa, dass dieses Strukturprinzip, das heißt die Gewaltenteilung, keinesfalls als selbstverständlich mehr angesehen werden kann. Das gilt es zu verteidigen. Die Staatsgewalt ist bei uns aufgeteilt in die drei Gewalten. Und die Unabhängigkeit der Justiz allgemein ist unerlässliche Voraussetzung für unsere rechtsstaatliche Kultur. Und die wichtigste Funktion innerhalb dieser dritten Gewalt hat das Bundesverfassungsgericht und übrigens auch die Landesverfassungsgerichte. Hier gibt es Schutzlücken, die nach meinem Dafürhalten rasch geschlossen werden sollten.
Wir erinnern uns an Folge 1. Da ging es auch schon darum, dass man das Bundesverfassungsgericht besser schützen muss. Denn momentan ist es so, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, ist vor allem im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Also in einem einfachen Gesetz und eben nicht der Verfassung. Dadurch lässt sich das Gesetz auch relativ leicht ändern und missbrauchen. Um das Gericht besser zu schützen, will die Ampel deshalb bestimmte Regeln, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, ins Grundgesetz schreiben, braucht dafür aber auch die Zustimmung der Union. Bei unserem Live-Event Ende April, da habe ich die BesucherInnen gefragt, ob sie denn selbst schon mal vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind oder vielleicht jemanden kennen, der das schon gemacht hat.
Viele Neins, einige Ja's, zwei Ja's. Selber überlegt oder kennt ihr jemanden? Ich glaube, ihr seid die beiden Herren. Kennen jemanden? Ich kenne jetzt auch jemanden, nämlich Nora Markert. Ja. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, in welchem Kontext da jemand nach Karlsruhe gegangen ist, wenn ihr möchtet.
Also eine Freundin, die sich damals mit mir im Arbeitskreis kritischer JuristInnen an der Uni Greifswald engagiert hat, hatte eine teils erfolgreiche Verfassungsbeschwerde in Bezug auf das Polizeigesetz, NMV, dann SOG genannt, initiiert.
Wow, Respekt.
Spannend.
Ich kenne sozusagen eine Vereinigung, die eine Soldatin vertritt wegen ihres Tinder-Profils und die jetzt vor das Bundesverfassungsgericht zieht.
Das heißt, da sehen wir schon sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Und was ich dabei so interessant finde, ist dass tatsächlich einzelne Menschen, die sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit, ziehen vor das Bundesverfassungsgericht und dann gibt es eine Entscheidung für alle.
Was man als BürgerIn sonst noch tun kann, darum wird es in einer späteren Folge dieses Podcasts noch gehen. Dann wollen wir nämlich darüber sprechen, welche Werkzeuge die Verfassung eigentlich für BürgerInnen bietet, um für den Erhalt des Rechtsstaats einzustehen bzw. die Verfassung mitzugestalten. Heute schauen wir uns dafür den Verfassungsschutz genauer an. In Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10b des Grundgesetzes ist geregelt, dass der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder zum Schutze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes hat. Heißt, der Bund ist für den Verfassungsschutz erstmal grundsätzlich zuständig. Vielleicht müssen wir aber erstmal klären, was mit dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die der Verfassungsschutz schützen soll, überhaupt gemeint ist. Unter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht man die Kernsubstanz des geltenden Verfassungsrechts sowie die Grundprinzipien der politischen Ordnungs- und Wertvorstellungen. Diese Grundprinzipien sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Diese Grundprinzipien sollen durch den Verfassungsschutz vor Feinden des Rechtsstaates geschützt werden.
Wir sind diejenigen, die als erstes anspringen sollten, aber auch nicht nur alleine, aber anspringen sollten, wenn eben eine Rauchentwicklung stattfindet, will heißen, es Feuer gibt und das Feuer eine Bedrohung für das Haus oder in unserem Fall eine Bedrohung für die Verfassung und für die Grundsätze unserer Verfassung bestehen.
Das sagt Stefan Kramer. Er ist Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen. Der Verfassungsschutz, ob in Thüringen oder anderswo in Deutschland, soll also Rauchmelder sein und schon aktiv werden, bevor das Feuer schon lichterloh brennt. Dafür hat der Verfassungsschutz einen breiten Fächer an Möglichkeiten. Mit geheimen Gadgets und Maßanzügen wie in Agentenfilmen hat das aber meistens eher weniger zu tun. Schade eigentlich.
Und da ist natürlich häufig der Mythos, dass wir, wie in vielen Serien oder im Fernsehen zu sehen, tatsächlich aktiv werden, indem wir jetzt Verbrecher jagen, Staatsfeinde jagen, möglicherweise die auch stellen, hier quasi uns im Kampf mit ausländischen Spionageaktivitäten befinden. Das ist nicht der Fall.
Sagt Burkhard Körner, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz.
Wir haben keinerlei Befugnisse, jetzt unmittelbaren Zwang auszuüben gegen Personen, die die staatlichen Interessen gefährden, unmittelbar vorzugehen. Wir sind eine Stelle, die der Beobachtung dient, der Aufklärung dient und letztlich dadurch versucht, hier die staatliche Meinung, die öffentliche Meinung eben insoweit mit zu beeinflussen, als es um extremistische Strukturen geht, die wir in unserer Arbeit sehen.
Und Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, ergänzt.
Der Beitrag, den der Verfassungsschutz leisten kann, ist primär der, dass wir die einzige vom Gesetzgeber beauftragte Stelle sind in Deutschland, vertreten in allen Bundesländern und auch im Bund, die den Auftrag hat, sämtliches Wissen zusammenzutragen über Gruppen, Organisationen, die politisch aktiv an der Beseitigung eben der tragenden Säulen unseres Staatswesens arbeiten.
Schon der englische Philosoph Francis Bacon wusste, Knowledge is power.
Das ist letztlich der Schutzeffekt, der durch diese Information auch eintritt. Man will Bescheid wissen in Deutschland, wer gegen die Kernelemente der Demokratie ist, wer sie aktiv bekämpft und überlässt das nicht anderen Stellen, sondern sagt, dafür brauchen wir eine staatliche Behörde, die natürlich nach den Regeln des Grundgesetzes Bindung an Recht und Gesetz, ein Kerngrundsatz des Rechtsstaatsprinzips, die nach diesen Regeln arbeitet und deren Handeln auch das gehört zum Rechtsstaat ja dazu, dann eben auch von unabhängigen Gerichten beispielsweise überprüft wird, die es vielfältig in vielen Verfahren auch durchaus erleben.
Als aktuelles Beispiel nennt Beate Bube das Verfahren der Alternative für Deutschland gegen den Verfassungsschutz vor dem Oberlandesgericht in Münster. Das Gericht hat entschieden, der Verfassungsschutz hat die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das Gericht hat die Klage der AfD dagegen zurückgewiesen. Die AfD wirft dem Verfassungsschutz vor, er werde politisch instrumentalisiert, um die Partei zu benachteiligen. Stefan Kramer vom Verfassungsschutz Thüringen sagt dazu,
ich höre diese Vorwürfe sehr häufig, der Verfassungsschutz sei ein Regierungsschutz, er sei ein willfähriges Instrument in den Händen der Aufsichtsbehörden, also der Innenminister, die ihn politisch manipulieren, beziehungsweise als politische Waffe nutzen würden. Das ist ebenso unsinnig wie falsch, Und zwar lässt sich das ganz einfach widerlegen, nämlich daraus, dass wir aufgrund unseres behördlichen Handelns immer auch der rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen. Das bedeutet, eine solche Einstufung muss immer auch auf den gesetzlichen Grundlagen fußen und das müssen wir nachweisen. Bedeutet, dass wenn eine solche Einstufung vorgenommen wird, wie eben jetzt sichtbar auch in Münster für das Bundesamt für Verfassungsschutz, dann muss man dort sehr genau begründen können, auch anhand von den tatsächlichen Anhaltspunkten, die man erkannt haben will, warum man eben zu dieser Bewertung kommt. Und dann ist es ein Gericht, das am Ende entscheidet, hat das gereicht oder hat es nicht gereicht. Und ich kenne keinen Amtsleiter oder Amtsleiterin, die so selbstmörderisch veranlagt wären, also politisch selbstmörderisch veranlagt wären, eine Einstufung oder eine Bearbeitung irgendeiner Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzunehmen, ohne dass es diese tatsächlichen Anhaltspunkte auch nachweisbar gibt.
Und wie auch schon bei den anderen Schutzmechanismen, die wir vorhin besprochen haben, sind auch die Hürden für den Verfassungsschutz relativ hoch. Damit eine Gruppierung unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt wird, muss diese Gruppierung die Bestrebung haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage zu stellen. Was damit gemeint ist, erklärt Burkhard Körner vom Bayerischen Verfassungsschutz.
Das heißt, ich brauche eine Person oder eine Gruppe, die das Ziel hat, wesentlich Grundsätze der Verfassung oder die Grundrechte außer Kraft zu setzen. Diese wesentlichen Grundsätze der Verfassung ist die Würde des Menschen, ist das Demokratieprinzip und ist das Rechtsstaatsprinzip. Daneben gibt es noch die Aufgabe des Verfassungsschutzes, speziell Spionageaktivitäten zu beobachten und darüber aufzuklären.
Diese Aufgaben des Verfassungsschutzes sind im Bundesverfassungsschutzgesetz bzw. entsprechend auch in den jeweiligen Landesverfassungsschutzgesetzen geregelt. Um solche Gruppierungen zu überwachen, nutzt der Verfassungsschutz verschiedene Methoden. Grundsätzlich lässt sich zwischen der offenen und der verdeckten Beobachtung unterscheiden. Bei der offenen Beobachtung schaut der Verfassungsschutz, welche Informationen die Gruppierung oder die Organisation der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Das funktioniert zum Beispiel bei Parteien, die zur Wahl antreten. Denn die stellen Informationen auch offen zur Verfügung, unterhalten Websites, treten offen in den sozialen Medien auf und haben teilweise auch Printmedien, erklärt Beate Bube.
Dann gibt es aber auch, den Punkt spielt einfach in den letzten Jahren, das dürfte nicht weiter überraschen, auch die Beobachtung über das Internet auf den unterschiedlichsten Kanälen, im Internet sowohl statische Websites als auch Social Media, als auch beispielsweise das Thema Computerspiele, Spielekanäle spielt auch bei der Beobachtung eine Rolle. All das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen.
Zusätzlich dazu gibt es aber eben auch noch die vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Methoden zur verdeckten Beobachtung. Und die sind dann ab und zu doch so ein bisschen agentenfilmmäßig. Da werden Menschen heimlich observiert, da werden sogenannte V-Leute eingeschleust, die die verdächtige Gruppierung infiltrieren. Außerdem gibt es noch die Überwachung von Telekommunikation.
Diese Methoden werden dann eingesetzt, wenn eben durch eine offene Beobachtung, eine offene Informationssammlung, die eigentlichen Verdachtsmomente und die eigentlich interessierenden Punkte, nämlich wie gefährlich ist eine Organisation, wie bereitet sie sich vor, wie bereitet sie einzelne politische Aktionen vor, plant sie beispielsweise einen Umsturz des Systems, egal mit wie erfolgversprechend das auch immer sein mag oder wenig erfolgversprechend, wie clandestin, wie man so sagt, agiert eine Organisation, dann braucht es eben verdeckte Methoden, weil dann würde man mit einem Blick in die Zeitung oder ins Internet nicht besonders weit kommen.
Anders als im Film dürfen die ErmittlerInnen aber nicht einfach machen, was sie wollen. Welche Mittel der Verfassungsschutz jeweils für die Beobachtung anwenden darf, das hängt von der Einstufung der jeweiligen Gruppierung oder der Einzelperson ab. Der Verfassungsschutz ordnet mögliche Fälle verfassungsfeindlicher Bestrebungen in drei Kategorien ein. Nochmal Stefan Kramer aus Thüringen.
Dann fangen wir zunächst mit einem Prüffall an, wo wir dann offene Informationen zusammentragen, keine nachrichtendienstlichen Mittel anwenden, sondern einfach mal so sammeln, was man so im grellen Licht der Öffentlichkeit über eine Gruppierung, über eine Bestrebung finden kann.
Also eine professionellere Google-Suche quasi.
Entweder diese Informationen verdichten sich, dass also aus dem Prüffall dem ein Verdachtsfall wird, oder aber sie entkräften sich auch oder widerlegen sogar diese teilweise uns erreichenden Hinweise. Dann kann es unter Umständen auch dazu kommen, dass man den Aktendeckel schließt und sagt, ist nichts dran, brauchen wir nichts zu machen.
Wenn der Aktendeckel aber offen bleibt, dann kommt Stufe 2, der Verdachtsfall.
In diesem Verdachtsfall dürfen dann auch nachrichtendienstliche Mittel angewandt werden, um möglicherweise bis dahin nicht öffentlich sichtbare Erkenntnisse und Tatsachen zu erlangen, die entweder, wie gesagt, die Befürchtung bestärken, dass es sich um eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung handelt, oder aber auch in diesem Stadium entlastendes Material zu finden, woraus sich dann möglicherweise ergibt, dass an der ganzen Sache doch nichts dran ist.
Und wenn was dran ist, kommt Stufe 3.
Wenn sich das dann auch in der Verdachtsfallbearbeitung mit der Möglichkeit, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, weiter verdichtet, erlangt man dann die nötige Gewissheit, um davon ausgehen zu können, jawohl, es ist ein wirklich erwiesener Fall. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, die Königsklasse, nämlich die Volleinstufung als erwiesen extremistische Bestrebung.
Bei Beobachtungsobjekten der zweiten und dritten Stufe darf der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Da sind wir dann wieder bei der verdeckten Ermittlung. Dabei muss der Verfassungsschutz jedoch immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten, denn eine Beobachtung greift in die Grundrechte der Beobachteten ein.
Also das sind nicht irgendwie willkürlich, man steht morgens auf und sagt, jetzt heute machen wir dieses oder jenes, sondern das ist sehr fein abgestimmt aufeinander, das ist sehr wohl austariert und muss im Übrigen auch immer schriftlich und rechtlich begründet werden.
Sobald genügend stichhaltige Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Bedrohung von jemandem ausgeht, informiert der Verfassungsschutz auch die Öffentlichkeit.
Um am Ende nicht nur andere Behörden, Justiz oder eben auch Politik, Bildung und so weiter zu sensibilisieren, sondern schließlich und endlich, wenn es dann gerade auch um Parteien zum Beispiel geht, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass hier ein politischer Wettbewerber, der im Wettbewerb unterwegs ist, der verfassungsfeindliche Ambitionen verfolgt. Und das soll natürlich dann im Ergebnis dazu führen, dass die mündige Bürger und der mündige Bürger am Ende an der Wahlurne mit diesen Informationen eine hoffentlich verantwortungsvolle Entscheidung trifft und dann eben nicht die Feinde der Demokratie wählt, die am Ende die Demokratie dann abschaffen sollen.
Ein Rauchmelder also. Der Verfassungsschutz warnt. Selbst löschen darf er aber nicht. Dafür kommen dann etwa die Strafverfolgungsbehörden ins Spiel, erklärt Beate Bube.
Auch dafür haben wir im Moment ja ein gutes Beispiel. Die sogenannte Gruppe Prinz Reuß ist im Vorfeld auch durch die Verfassungsschutzbehörden, unter anderem auch mit sehr maßgeblicher Beteiligung des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg, aufgeklärt worden.
Beate Bube meint damit die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. Den Mitgliedern wird unter anderem vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Die Prozesse laufen gerade an. Es gibt aber noch weitere potenzielle Gefahren für den Rechtsstaat. Burkhard Körner vom Verfassungsschutz in Bayern.
Gefahr ist ein Begriff, der unscharf ist aus meiner Sicht. Wir haben Gefahren für persönliche Unversehrtheit, für das Leben von Menschen, beispielsweise aus dem islamistischen Terrorismus heraus. Hier spielt insbesondere die Radikalisierung von islamistischen Einzeltätern, aber auch Organisationen wie der Islamische Staat, Provinz Khorasan, eine große Rolle, die in der Lage sind, auch größere Anschläge zu begehen und damit gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft und die Konzertveranstaltung, die in München anstehen, eine große Gefahr darstellen. Für die Demokratie, und dagegen sehe ich die größte Gefahr, im Moment in dem Bereich, wo rechtsextremistische, rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Ansätze ineinander verfließen, wo eben auch hier außerhalb rechtsextremistischer Organisationen Vorfeldorganisationen entstehen, und man versucht mit dem Konzept der sogenannten Mossadegh-Rechten über die Parteien, über bestimmte gefestigte Organisationen des Rechtsextremismus hinaus ein breites Bündnis zu schmieden. Eine besondere Gefahr ist im Moment auch durch die Desinformationspolitik Russlands gegeben. Da geht es Russland zum einen darum, Narrative, beispielsweise wie der Konflikt der Ukraine aus russischer Sicht gesehen wird, zu setzen. Zum anderen aber auch darum, durch Fake News Parallelwahrheiten zu schaffen, sozusagen die Währung eines demokratischen Verfassungsstaates, die Tatsachengrundlage in Frage zu stellen und damit Spaltungsprozesse in der Gesellschaft zu stärken.
Dass es der Verfassungsschutz mit einer Vielzahl von Gefahren zu tun hat, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, das bestätigt auch Beate Bube vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Sie nennt Rechtsextremismus, Linksextremismus, islamistischen Extremismus und Terrorismus sowie auslandsbezogenen Extremismus und insbesondere auch die Reichsbürger als Bedrohung. Und Cyberangriffe und Spionage. Auch damit beschäftigt sich der Verfassungsschutz.
Da geht es darum, konkrete Verdachtsfälle zu bearbeiten, wenn der Verdacht entsteht, diese Person, jene Person könnte als Spion für Russland oder einen anderen Staat, auch China spielt hier eine große Rolle. Auch da gab es in jüngster Zeit ja Festnahmen, Verhaftungen in Deutschland, die belegen, dass der handfeste Verdachtsmomente, dass aktiv spioniert wird, gegeben sind. Und auch das klärt der Verfassungsschutz auf und kümmert sich drum.
Das ist die eine Seite der Medaille des Verfassungsschutzes. Wenn er seinen Job gut macht, dann bekommt man relativ wenig davon mit. Oft erst, wenn eine Gruppe festgenommen wird, dann hört man was. Die andere Seite der Medaille ist aber, wenn der Verfassungsschutz seinen Job nicht gut macht. Seit der Gründung des Bundesamts für Verfassungsschutz 1950 hat es immer wieder auch Skandale um die Behörde gegeben. Das vielleicht dunkelste Kapitel, der NSU-Terror. Die Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, haben zwischen 2000 und 2007 10 Menschen ermordet. Der Verfassungsschutz will davon nichts bemerkt haben und das, obwohl mehr als 40 V-Leute ins Umfeld des Terrornetzwerks eingeschleust wurden. Zudem fiel der Verdacht auf einen Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, nämlich auf Andreas Temme. Denn als die Terroristen Halid Yozgat in einem Internetcafé ermordet haben, war Temme zur Tatzeit oder zumindest kurz vorher in genau diesem Internetcafé. Temme bestreitet jedoch, etwas von der Tat mitbekommen zu haben. Die ErmittlerInnen haben ihn als Tatverdächtigen festgenommen, konnten aber keine Beweise finden. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat ihn trotzdem entlassen. Und dann ist da noch der Fall Hans-Georg Maaßen. Der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz wird inzwischen selbst vom Verfassungsschutz beobachtet und von der Behörde als Rechtsextremist geführt. Vom obersten Verfassungsschützer zum Beobachtungsobjekt. Spricht das schon für ein strukturelles Problem? Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf schätzt das so ein.
Also das, glaube ich, ist jetzt eine Ausnahme gewesen, dass Personen hohe Ämter im Staat wahrnehmen, wie beispielsweise das Präsidentenamt des Bundesverfassungsschutzamtes und dann auf politische Abwege später geraten. Also üblicherweise sollte man davon ausgehen, dass diejenigen, die so hohe Ämter bekleiden, ganz sicher auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und keine Zweifel auslösen. Das hängt von der jeweiligen Regierung ab. Wenn die Regierung selbst, um die Metapher nochmal aufzugreifen, auf Kriegsfuß steht mit unserer Verfassung, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass in die wesentlichen Staatsämter wie das Bundesamt für Verfassungsschutz eben auch Staatsfeinde hinein lanciert werden. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Funktion und schon gar nicht im Interesse unserer Verfassung.
Dass diese Gefahr besteht, liegt laut Hubertus Gersdorf daran, wie der Verfassungsschutz besetzt wird.
Der Verfassungsschutz wird letztendlich nach den normalen Spielregeln des Staates besetzt, personell besetzt. Wenn irgendwann einmal Demokratiefeinde bei uns das Sagen haben, das heißt die Staatsleitung in den Händen haben, dann besteht die Gefahr, dass Staatsfeinde den Verfassungsschutz führen. Und damit wird dann der Verfassungsschutz im Kern seiner Aufgabe nicht gerecht. Also das müssen wir ganz offen so sehen. Jede Regierung kann aus dem und selbstverständlich personell Veränderungen in allen Behörden und damit auch der Verfassungsschutzämter, der Verfassungsschutzbehörden vornehmen und eine entsprechende, wie auch immer geartete, mit unserer demokratischen Grundordnung eher auf Kriegsfuß stehende Regierung könnte genauso die entsprechenden Personen austauschen und sich so willfährige Personen suchen, die dann im Ergebnis ihrer Aufgabe, nämlich unsere Verfassung zu schützen, nicht gerecht werden. Das müssen wir so offen sagen. Wir haben nicht so eine unabhängige Stellung, wie wir es beim Bundesverfassungsgericht kennen. Auch hierüber könnte man nachdenken, ob man in Bezug auf die Verfassungsschutzämter Mechanismen schaffen, verfassungsunmittelbarer Art, die die Unabhängigkeit der Verfassungsschutzbehörden auch von der Regierung hinreichend absichern.
Aber auch ohne, dass eine verfassungsfeindliche Regierung an der Macht ist, hat es ein Hans-Georg Maaßen an die Spitze des Verfassungsschutzes geschafft. Wir haben Stefan Kramer gefragt, wie man das in Zukunft verhindern kann.
Also Sie sehen mir bitte nach, wenn ich jetzt diesen konkreten Fall nicht bewerten will, aber ich möchte es mal so zusammenfassen. Augen auf bei der Personalwahl. Man muss eben sehr genau hinschauen, nicht nur an der Spitze solcher Behörden, sondern auch in der Mitarbeiterschaft und Mitarbeiterinnenschaft, wen stellt man ein? Da geht es gar nicht darum, dass jetzt noch umfangreichere Tests durchgeführt werden müssen, sondern die Sicherheitsüberprüfungen müssen sorgfältig stattfinden. Man muss sich sehr genau anschauen, wie ticken diese Menschen? Bieten sie die Gewähr dafür, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen?
Ähnlich sieht das auch Beate Bube vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Auf die Frage, wie sie verhindert, dass in ihrer eigenen Behörde Menschen mit verfassungsfeindlichen oder extremistischen Tendenzen arbeiten, verweist sie auf das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz. Das erfordert für alle Mitarbeitenden in den Verfassungsschutzbehörden eine eingehende Überprüfung der Person auf Zuverlässigkeit und darauf, ob die Person für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Um das zu prüfen, werden umfangreiche Sicherheitsermittlungen durchgeführt, und zwar auch im Umfeld der Person.
Darüber hinaus ist es ein Thema, mit dem wir uns auch in der Behörde auf Führungsebene, aber auch mit den Mitarbeitern intensiv auseinandersetzen, um möglichst frühzeitig zu erkennen, soweit es Extremismusbezüge gibt bei einem Mitarbeitenden. Das möchte ich nicht gänzlich ausschließen. Da ist auch eine Verfassungsschutzbehörde nicht gänzlich sakrosankt.
Am Ende des Tages kommt es auf die Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung an. Und zwar nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern auch bei PolizistInnen, bei BeamtInnen und natürlich bei RichterInnen. Ein Beispiel ist der ehemalige Richter Jens Meyer. Er war Obmann im mittlerweile offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügel der AfD und ist vom Bundesverfassungsgericht als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Jens Meyer hatte bis 2017 als Richter gearbeitet, dann saß er für 4 Jahre für die AfD im Bundestag. 2021 wurde er nicht wiedergewählt und wollte dann in den Dienst als Richter zurückkehren. Das sächsische Justizministerium hat dem zunächst zugestimmt, aber dann die Versetzung Meyers in den vorzeitigen Ruhestand beantragt, weil vermutet wurde, dass er politisch motivierte Urteile sprechen könnte. Das Richterdienstgericht in Leipzig hatte Ende 2022 bestätigt, dass Meyer in den Ruhestand versetzt werden kann. Meyer hatte vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe dagegen geklagt. Ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen Meyer bestätigt und im Oktober vergangenen Jahres entschieden, Meyer darf nicht zurück in die Justiz. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass sich das Bundeskabinett dieses Jahr auf eine Änderung des Richtergesetzes geeinigt hat. Und zwar soll in dem Gesetz verankert werden, dass auch ehrenamtliche RichterInnen, also ChefInnen, verfassungstreu sein müssen und nicht berufen werden dürfen, wenn an ihrer Verfassungstreue Zweifel bestehen. Für BerufsrichterInnen stand das schon vorher im Gesetz. Nur wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung achtet, kann Berufsrichter oder Berufsrichterin werden. Außerdem enthält der Gesetzesentwurf auch eine Klarstellung zu Maßnahmen gegen problematische BerufsrichterInnen. Zum Beispiel, dass sie in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, so wie Jens Meyer. Der Fall Jens Meyer zeigt, wie wichtig Haltung unter BeamtInnen ist. Anne Semsrott, den kennt ihr schon aus der ersten Folge, schätzt das so ein.
Und kann man vielleicht Leute noch mal daran erinnern, dass sie auch einen Amtseid geschworen haben. Und das haben Beamten, ne? Das steht im Bundesbeamtengesetz drin. Die sollen sich auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung engagieren und sollen die schützen. Und dann zu fragen, was heißt das denn aber effektiv? So. Mhm. Also was heißt das denn eigentlich für Beamtinnen, wenn sie das Recht schützen sollen und die Demokratie schützen sollen? Und da finden wir jetzt vielerlei schon Beispiele dafür, wo sich Leute schwer tun, etwas umzusetzen, was sie umsetzen sollen. Ich hatte vorhin über Abschiebung gesprochen. Ja. Und das ist so ein Bereich, wo viele PolizistInnen jetzt komplett überfordert sind von dieser Situation, dass sie Familien in ihrem eigenen Umfeld abschieben müssen, in den Iran oder so. Die dann im Morgengrauen morgens dahin laufen um 6 Uhr und dann schreiende Kinder und die Eltern, die seit vielen Jahren da sind, abholen und fesseln und ins Flugzeug setzen sollen. Mhm. Und die sich dann fragen, ja, ist das denn aber, muss ich das jetzt tun, weil ich Beamter bin und das war halt die Weisung an mich? Oder was bedeutet denn eigentlich dieser Schwur auf die Verfassung für mich?
Dass es beim Schutz der Verfassung und des Rechtsstaates auch auf die Haltung ankommt von Beamtinnen, RichterInnen und Co., das können wir auch aus den Fehlern der Weimarer Republik lernen, sagt Verfassungsrechtlerin Nora Markart.
Wir wissen auch, was passieren kann, wenn wir unsere Demokratie nicht früh genug schützen.
Also wir müssen ja auch nur in unsere eigene Geschichte zurückschauen. Wir haben das ja auch bei den Nationalsozialisten gesehen, dass sie immer mehr rechte Gruppen weggenommen haben und die Gruppen, die es nicht betroffen hat, haben gesagt, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Und am Ende war halt ehrlich gesagt nichts
ja, die
mehr
These
davon
war,
übrig von diesem
genau, Menschen. Die These war, wir werden Hitler in die Ecke drücken, bis er quietscht. Und ja. Das hat echt gar nicht funktioniert. Relativ schnell war klar, das kriegen wir jetzt nicht mehr zurückgedrängt, das kriegen wir nicht mehr eingefangen. Und das war aber auch so ein bisschen, man guckt sich das halt an und quasi die Leute, die Macht gehabt hätten, dagegen vorzugehen, aber auch zum Beispiel die Justiz und die Verwaltung, die haben sich zurückgelehnt und waren jetzt auch nicht die größten Fans der Demokratie, muss man eben sagen, ne? Und sind eben auch deswegen da nicht eingeschritten. Und die Weimarer Verfassung, die hatte schon so ein paar Mechanismen, die ja zum Teil auch genutzt worden sind, aber die eben nicht genutzt worden sind, um die Nazis von der Macht fernzuhalten.
Und deswegen fängt Verfassungsschutz durch Haltung schon in der Ausbildung an. An der Uni Leipzig zum Beispiel sollen Jurastudierende nun Schlüsselqualifikationen erwerben, um ein Bewusstsein für die Entstehung des Verfassungsstaates zu bekommen und ihre eigene Haltung und Rolle im Justizsystem zu reflektieren. Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf hält das für eine gute Idee, geht aber noch weiter.
Durch die juristische Ausbildung kann die Demokratie sicherlich ganz erheblich gestärkt werden, aber nicht nur durch die juristische Ausbildung, sondern das Entscheidende ist immer, dass man die Herzen aller Menschen erreicht. Die Verfassung ist eine Reaktion auf den unsäglichen nationalsozialistischen Terrorstaat.
Und da sieht er auch die Zivilgesellschaft in der Verantwortung.
Und allen Menschen bewusst zu sein, was diese Verfassung bedeutet, ist das Allerwichtigste. Es ist unser aller Aufgabe, die Menschen zu begeistern für die Demokratie, für den Gedanken unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates. Die Juristenausbildung ist nur ein Teil davon. Wir alle sind aufgerufen, die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aber nicht nur im Bereich der Juristerei, sondern in allen Bereichen der Zivilgesellschaft, sich aktiv zu unserer Verfassung zu bekennen, für sie zu werben und nicht wie in der Weimarer Republik im Großen und Ganzen indifferent zu der Verfassung zu stehen, sondern ganz mit großer Leidenschaft für dieses Prunkstück unserer Ordnung zu sorgen. Und das ist unsere Verfassung, die 75. Geburtstag feiert.
Wie wehrhaft ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz hat eine ganze Menge von Schutzmechanismen, um den Rechtsstaat zu verteidigen. Denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben Lehren aus der Weimarer Republik und aus der Nazizeit gezogen. Sie wollten unsere Verfassung deshalb mit vielen Mechanismen ausstatten, um einen Missbrauch vorzubeugen und den Rechtsstaat und die Demokratie wehrhaft zu machen. Deswegen sieht das Grundgesetz heute so aus, wie es eben aussieht. Viele dieser Mechanismen wurden aber noch nie angewendet. Ob sie im Ernstfall tatsächlich greifen, wissen wir nicht hundertprozentig. Die Ewigkeitsklausel soll verhindern, dass die Essenz des Grundgesetzes geändert werden kann. Instrumente wie ein Parteienverbot oder auch der Bundeszwang sollen es ermöglichen, gegen Feinde der Verfassung vorzugehen. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, das über die Einhaltung des Grundgesetzes wacht, und wir haben den Verfassungsschutz, der wie ein Rauchmelder funktionieren soll, wenn Gefahr für den Rechtsstaat bzw. die freiheitlich-demokratische Grundordnung droht. Und ganz wichtig, deswegen wiederhole ich es nochmal, Haltung. Denn wie schon Friedrich Ebert gesagt hat, Demokratie braucht Demokraten. Damit endet diese Folge. In der nächsten Folge geht es um eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Inwiefern ist die Verfassung auf Ressourcenkonflikte in Zeiten der Klimakrise vorbereitet und welche subjektiven Rechte bieten eine Antwort auf diese Herausforderung? Bräuchten wir eigentlich ein ökologisches Grundgesetz? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir euch am 19. Juni. Dann könnt ihr die Folge überall hören, wo es Podcasts gibt und unter stiftung-forum-recht.de. Redaktion für diese Folge waren Alea Rentmeister, Ina Lebetjew und Christian Bollert von Detektor FM sowie Marie-Elisabeth Mirsch und Katrin Schön von der Stiftung Forum Recht. Produziert wurde diese Folge von Benjamin Zerdani. Ich bin Rabea Schlotz. Ciao, bis zum nächsten Mal.
In guter Verfassung. Das Grundgesetz für morgen. Eine Live-Podcast-Reihe von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht.